Wir haben das letzte Mal miteinander die Ehe, respektive die Gemeinde, ein bisschen angeschaut, im Epheser 5, der zweite Teil. Und kommen jetzt heute zum Epheser 6, der erste Teil, wo die Familie angeschaut wird, Beziehung, Eltern, Kind und nachher noch das Angestelltenverhältnis. Wir werden diesmal, auch was den Kursam anbelangt, sicher ein bisschen ein heisses Thema anschneiden in der heutigen Zeit, aber die Bibel ist da klar und wir wollen es dem nicht scheuchen, sondern wir wollen es so anschauen, wie es da geschrieben ist. Wir wollen miteinander den ersten Abschnitt lesen, Epheser 6, Vers 1 bis 9.
Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist, und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt.
Wenn wir da schauen, fängt er wieder, wie es vorher schon war, mit den Untergebenen an, also mit denen, die sich unterordnen müssen, mit den Anweisungen und nachher mit denen, die in der Hierarchie drüberstehen. Er hat das immer so gemacht in den Ermahnungen der Apostel Paulus und in der Ermutigung. Und jetzt bei den Kindern auch wieder, respektive in der Familie, spricht er zuerst Kind an. Und er sagt da, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Und das Wort gehorchen, das ist in der heutigen Zeit, ist das fast gar aus dem Wortschatz rausgekommen. Man lebt in einer Zeit, wo der Geist vom Aufbegehren ist, der Geist von der Freiheit. Und da wird nach aussen eine Freiheit proklamiert, die es so nicht gibt. Also es ist irgendeine persönliche Freiheit, die da irgendwie auf den Leuchter gestellt wird. Aber die gibt es so gar nicht. Eine Freiheit ohne Jesus, eine Freiheit, die nicht aus dem Glauben aus an ihn kommt. Da wissen wir eh, das ist auch eine Sklaverei, weil entweder sind wir dem Herr Jesus unterordnet, als Knechte, als Diener oder dem Fürst von dieser Welt. Und jeder ist von Geburt weg am Fürst von dieser Welt unterordnet. Und dann sagt er beim Gehorsam noch, die Kinder sollen die Eltern ehren. Ehrt deinen Vater und deine Mutter. Was ist Ehre? Ehre ist ihnen der Respekt zugeben, die Anerkennung zukommen, die ihnen zusteht. Von der Bibel hergegeben, von der Unterordnung, von der Hierarchie, wo Gott das Ganze nie geleitet hat. Und jetzt möchte ich einfach den Unterschied noch auf das hinweisen, vom Gehorsam und vom Ehre. Der Gehorsam ist irgendwann, in Anführungszeichen, einmal das Fordern vom Gehorsam ist abgeschlossen. Bei unseren Kindern habe ich immer so ein bisschen den Maßstab gesetzt, gesagt, bis zur Schule aus. Und dann müsste ich bei mir die Erziehung abgeschlossen sein mit dem Kind. Und dann möchte ich sie nur noch beraten und versuchen, ein bisschen zu begleiten. Und Gott hat mehr oder weniger so geholfen, dass ich einfach nachher manchmal gehen soll. Er hat gesagt, den Maßstab oder die Maßstab habt ihr mitbekommen, tun das anhand von diesen Maßstab, die ihr habt, tun das prüfen, tun selber entscheiden. Und dann, wenn sie noch fragen, dann kann ich können, sage ich mich so oder so. Aber das Ehren, das bleibt, solange die Eltern leben. Auch von uns aus gegenüber den Eltern, solange der Anita ihre Eltern noch leben, wenn wir die noch ehren. Sie sind ehrwert. Ich bin dankbar, dass ich so eine gute Frau von ihnen bekommen habe. Sie haben ihr manchmal mitgegeben auf den Weg. Und da darf ich jetzt Nutzen geniessen, sie schon manches Jahr. Und von dem her siehst du eher am Platz. Und da tut der Apostel Paulus beides erwähnen. Und dann sagt er aber beim Gehorsam noch, das ist Recht. einfach der Gehorsam, wie er ihn in den Raum stellt, wenn er von Gott geht, sagt er, das ist recht. Jetzt könnte man auch früher, der Luther, der Alte, hat geschrieben, das ist billig. Man könnte sagen, das ist einfach das Minimum. Das kann man erwarten. Und ich denke, wenn wir das noch so anschauen, auch in der heutigen Zeit und bei unseren Kindern oder bei den Enkeln, dann sind wir auf einem guten Weg. Dass das einfach eine gewisse Grundvoraussetzung ist, die dazugehört, die drin ist. Man könnte aber auch sagen, so will es Gott. Das möchte der Herr, schreibt die NGÜ über das. Und ich denke, es ist auch ein schöner Gedanke, dass man auch den mitnimmt bei so Sachen. Was recht ist oder was nicht recht ist, das wissen auch die Moslems, das wissen auch andere Religionen, denn das sagt der Apostel Paulus im Römer 1, 30 bis 32, sagt er, dass mit dem Maßstab eigentlich hat der jeder Mensch überkommen, ob er gläubig ist oder nicht gläubig, er weiss im tiefsten Innersten, was recht ist. Und von dem her gesehen, tut der Apostel Paulus nicht einfach an eine gläubige Gruppe schreiben, sondern das sind Prinzipien, die allgemeine Gültigkeit haben. Natürlich schreibt es der Brief an Gläubige, aber doch die Erziehung, die Unterordnung, die Hierarchie, die hat allgemeine Gültigkeit gehabt, immer, und ist eigentlich bis ins letzte Jahrhundert auch nicht so grosse Frage gestellt worden. Das ist erst jetzt in den letzten paar Jahrzehnten, wo das Ganze ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und mehr oder weniger in Frage gestellt wird. Er sagt nachher im Zusammenhang mit dem Ehren, tut er das fünfte Gebot beiziehen und sagt, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Das heisst, er will da nicht zurück ins Gesetz greifen und uns wieder das Gesetz unterschieben. Er hat uns im Epheser 1 ja sehr schön ins Vermögen eingestellt. Und jetzt tut er aber mit dem Gebot unterstreichen und sagt, das hat bereits eine Verheißung. Und er tut die Verheißung aufzeigen, dass es dir wohl geht und dass du lange lebst. Er tut die beiden Punkte anschneiden. Und im Alten Testament und zur Zeit noch vom Volk Israel sind die beiden Punkte ganz klar im Irdischen angeschaut worden. Und wir haben es dort anschauen. Jetzt für uns neutestamentliche Gemeinde möchte ich die nicht nur irdisch anschauen. Aber ich will das Irdische nicht ausklammern. Ich habe schon öppe und früher, als ich noch im Geschäft war, immer auch wieder mit Menschen zu tun gehabt, Weltmenschen, und ich musste sagen, der hat einen Segen. Irgendwie, wenn ich den anschaue, was der macht, er hat es gelingen, es geht ihm gut und so weiter. Und dann manchmal, wenn ich einen ein bisschen näher kennengelernt habe, ist genau das fünfte Gebot, hat er beherzigt als Weltmensch. Der hat die Eltern geehrt und Gott hat ihn gesegnet. Das war unabhängig vom Glauben oder nicht Glauben. Jetzt aber bei uns als Gläubige neutestamentlich möchte ich den Segen nicht zu fest im Irdischen und im Äußeren anschauen. Denn ein Körper muss arm sein oder ein Körper behindert oder krank geboren worden sein und trotzdem unter dem Segen sein und ein Segen für sein Umfeld. Einfach, dass wir dort, Gott ist souverän, sein Handeln nicht einengen mit unserem Denken oder dass wir das fest jetzt alttestamentlich auslegen oder anschauen. Im Vers 4 geht er nachher zu den Vätern. Es ist interessant, wenn er anfängt. Zuerst spricht er, sagt er, Kind und tut die Eltern ansprechen mit dem Gehorsam sein. Und nachher zählt er auf mit der Ehrvater und Mutter. Und jetzt lässt er die Mutter ganz weg. Jetzt spricht er nur noch den Vater an. Wieso das? Also zuerst die Eltern, dann beide und jetzt nur noch den Vater. Ich denke, einmal wir Männer, für uns ist es klar. Der Apostel Paulus tut wie in den Versen vorher, im zweiten Teil vom fünften Kapitel, wo er die Männer anspricht, dreimal, dass sie die Frauen sollen lieben, wie sich selber und wie Christus gemeint. Auch dort hat er einfach den Nagel auf den Kopf getroffen und er hat gewusst, wo das Problem allenfalls liegen kann. Und da jetzt auch wieder. Da hat er ganz klar, ich denke, die zwei Gruppen vor Augen von Ehemännern, wo ich nachher noch ein bisschen eingehender dazukomme, die einen, die gar nichts machen, die überlegen alles der Frau, und die anderen, die mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit und mit einer gewissen Härte ihre Prinzipien durchdrücken wollen. Einfach, jetzt habe ich das gesagt und das gilt und da gibt es kein Abweichen links und rechts nicht. Und dann kann das passieren, wo er da sagt, dass wir Kind zum Zorn reizen. Vor allem, wenn vielleicht der Maßstab zu hoch gesetzt ist. Ich weiss, oder ich vergesse das nicht mehr, als ich einen Unterweisungskurs, der erst übernommen habe oder mitgeholfen übernehmen im Brüderverein mit einer Gruppe junger Bursten, 15-, 16-Jährige, haben sie mir eine Hausordnung gegeben von 3 A4 Seiten. Und dann müsst ihr sagen, sind ihr krank? Das liest ja kein Mensch durch. Da müsst ihr 5 Punkte machen, vielleicht 6 Punkte. Und dann von diesen 3 Schwerpunkte drin, also die anderen, die Hälfte von denen würde ich nicht einmal so schwer einstufen, aber 3, die ich durchziehen möchte im UK. Und ich habe nachher die Hausordnung zusammengekürzt und zusammengestrichen auf meine paar Punkte und habe nachher aber diesen jungen Mann gesagt, das gilt. Mann, das gilt, das ziehen wir durch. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch bei der Erziehung, wenn wir Kind nicht zum Zorn reizen wollen, die Limiten immer so setzen, dass sie erreichbar ist. Dass es für sie ein Erfolgserlebnis sein kann und sagen, mal, es ist gut gegangen, ich habe es geschafft, es ist gegangen. Und dass nachher auch das Lob von der anderen Seite kann gegengebracht werden. Biblische Erziehung ist ein Gewöhnen, es ist ein umfassende und ein individuelle. Ich habe da ein paar Gedanken aus dem Büchlein rausgenommen, Erziehung nach Gottes Plan. Ich habe das schon mehr an junge Leute gegeben, wenn sie erst Kind bekommen haben. Es ist einfach für mich sehr biblisch und fast nur mit Bibelstellen beleidigt und manches Prinzip und manchen Zusammenhang, Hintergrund vom Ernst G. Meyer. Wer will, kann da noch einen Moment einschauen. Und ich muss sagen, es ist auch mit dem Umfang her, wo man einmal noch zum Ende kommt und gleich hat sehr viel wertvolle Gedanken. Und er bringt eben auch jetzt gerade die biblische Erziehung, ist gegründet auf einem Gewöhnen. Sprüche 22,6. Gewöhne deinen Sohn oder deinen Knaben in der Jugend und dann wird er später nicht davonlassen. Mit dem Zähneputzen haben wir Kind gewöhnt. Das hat einfach zum Essen gehört. Nach dem Essen ist der Gang ins Badzimmer und die Zähne sind geputzt worden. Und am Anfang hat das ein bisschen ein Hin und ein Her und nachher irgendwann hat das keine Frage und kein Gestürm mehr gegeben. Das war gewöhnt gewesen. Und so denke ich, ist manche Punkte im Leben, wo wir als Väter vor Gott die Verantwortung wahrnehmen und Kind an das gewöhnen. Und für mich ist jetzt auch ein Gottesdienstbesuch ist eine Gewohnheit, die biblisch begründet ist. Und ich muss sagen, dass, da wollen wir Kind daran gewöhnen, dass das dazugehört. Das war am Sonntag nicht eine Diskussionsrunde gewesen, bei uns gehen wir oder gehen wir nicht. Am Sonntagmorgen sind wir im Gottesdienst. Das war keine Frage gewesen. Und so hat es manche Punkte, wo wichtig ist, dass man in dem Sinn den Gehorsam fordert. Aber in einer Liebe, in einem Vertrauen, das wir geben, aber auch mit einer Konsequenz, die dazugehört. Ich will hier einen Bogen machen, auch in dem Zusammenhang in 5. Mose führen, weil ja das, was der Apostel Paulus da schreibt, ist eigentlich in dem Sinn nicht so neu. Er tut im 5. Mose, bei der Abschiedsrede von Mose, tut er ein paar Mal auf den Punkt durchkommen und am ausführlichsten im 6. Kapitel, 5. Mose 6. Und er dort dann nachher tut sagen, ich fange im Vers 4 an lesen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und jetzt kommst du, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also eigentlich immer wieder. Dass immer wieder ein Thema ist, du sollst davon reden, und dann ist der Alltag aufgezählt. Wenn wir unterwegs sind, wenn wir daheim sind, wenn wir z'Abend, wenn wir am Morgen, immer wieder ist das ein Thema. Er fährt nachher weiter, ab dem Vers 10 ist eigentlich ein neuer Abschnitt bis zum Vers 19, wo er die Gefahr vom Reichtum oder vom Vermögen anschneidet. Und da sagt er im Vers 12, nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich hinausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei und so weiter. Und da sind wir heute auch wieder mit drin, in einem reichen Land, in einem vermögenden Land, und viele von uns haben gute Stellen. Und dann ist die Gefahr gross, dass auf einmal der Herr immer mehr auf die Seite kommt. Ich bin diesen Weg in der Arbeit aufgegangen und ich tue mich diesen Weg engagieren, dass ich kaum mehr Zeit habe, einmal bei den Kindern dabei zu sein, wenn ich ins Bett oder wenn die Frau ins Bett tut und so weiter. Also ich habe selber so Sachen erlebt, ich weiss, von was ich rede. Und auf einmal ist das da fast vergessen. Ich tue nicht mehr davon reden, ich bin gar nicht mehr verfügbar. Welche Not eigentlich dabei ist, das eine der grossen Prioritäten, die wir haben. Dann ab dem Vers 20 bis 25, du dann nochmal einen neuen Bereich anschneiden, in dem 5. Mose 6, wo er das persönliche Zeugnis ansprechen, wo er sagt, der Herr aber hat uns mit starker Hand, das sollen die Väter sagen, wenn die Kinder fragen, wenn die Söhne fragen, aus Ägypten herausgeführt, und der Herr ist vor unseren Augen gross und mit unheilvollen Zeichen und Wunden an Ägypten, am Pharao und am ganzen Haus gsi und so weiter. Und dann auch das Positive. Also bereits im 5. Mose zeigt sich etwas von dem, von der Aufgabe und auch von der Verantwortung, wenn er da sagt, einerseits Kind nicht zum Zorn reizen, sondern zieht sie auf oder erzieht sie. Und das gehört dazu. Immer wieder das Gleiche erzählen, immer wieder auf das Gleiche Bezug nehmen. Und da wird die einfach die Frage in den Raum stellen und die kann sich jedes persönlich selber beantworten. Wissen deine Kinder, wie du zum Glauben gekommen bist? Wissen deine Kinder, wie die Frau, also ihre Mutter zum Glauben gekommen ist? Oder haben da die Kinder keine Ahnung? Wenn es dir etwas gibt und die Kinder über dich müssen das Zeugnis ablegen, wie du das Heil gefunden hast, irgendwo Bahnhof. Keine Ahnung. Er ist zwar gläubig, er ist immer in die Gemeinde gegangen, aber ich weiss nicht, wie das gegangen ist. Wir haben jetzt hier in der AB einen Vorteil gehabt. Wir haben am Anfang, vor allem in der ersten Zeit bei diesen Besuchen, haben wir immer wieder gefragt, wenn der Besuch neue Leute, haben wir gefragt, wie habt ihr den Glauben gefunden oder wie habt ihr das Heil bekommen, wie habt ihr Frieden gefunden mit Gott, und haben wir wunderbare Zeugnisse gehört. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das auch den Kindern weitergeben. Dann tun wir sie in die richtige Seite, auf die richtige Seite erziehen, erzieht. Also wir ziehen und Gott zieht. Und wir zeigen ihnen die Richtung, wo wir mit ihnen gehen wollen. Und dann tut er da nochmal zwei Sachen anschneiden. In Zucht und Ermahnung. Und Zucht, denke ich, haben wir Beispiele in der Bibel, wo das leider nicht gemacht ist. Und ich will da einen Mann anschneiden, der sehr bekannt ist, der gross ist, der viel bewirkt hat im Reich Gottes, der in mancher Dings einen Namen hat. Und in dem Punkt hat er eigentlich absolut versagt. Der David. Jetzt, ich bin nicht einer, der über ihn einen Stein werfen oder ihm einen Stecker zwischen den Beinen werfen oder ihm verunglimpfen, aber die Bibel tut uns das aufzeigen und sie ist uns zur Lehre geschrieben. Und ich habe mir dort einfach zwei, drei Punkte bei ihm rausgeschrieben. Das erste ist der Adonia. Das war sein ältester Sohn gewesen. Und über ihn steht, er hat sich ja nachher angefangen, ein kleines Heer sammeln, 50 Männer, Berittene, und hat angefangen, das Volk abwerben und hat sich auf den Thron setzen. Und dann steht im 1. König 1, Vers 5 und 6, steht eine ganz kurze Bemerkung, und die ist fatal, was dort steht. Das ist einfach wie ein Kommentar, wie eine kurze Erklärung, warum das bei dem Sohn so ist gewesen. Und dort steht, sein Vater David hatte ihn, solange er lebte, nie gekränkt, dass er ihm gesagt hätte, warum tust du das? Jetzt andere Übersetzung sagen, er hätte nie tadelt oder nie zurecht gewesen. Also der David hat seinen Ältesten machen lassen, was er wollte. In einer absoluten Freiheit. Und darum ist er so arrogant geworden und hat nachher, als er jugendlich war, gefunden, jetzt tue ich den Vater auf die Seite, jetzt tue ich mich auf den Thron setzen. Das Geschichtli ist weitergegangen beim David und ich will dort nachher an Absalom und Amnon erinnern. Der Amnon hat mit seiner Halbschwester, hat die vergewaltigt, hat die missbraucht. Das heisst, die beiden haben den gleichen Vater gehabt, aber nicht die gleiche Mutter. Mutter war unterschiedlich. Der Vater hat das gehört, David, und dann steht, er wurde sehr zornig, aber er hat zum Amnon kein Wort gesagt. Die Bibel sagt nicht, dass er ein Wort zu ihm gesagt hat. Er hat es laufen. Und darum hat der Absalom als lieblicher Bruder von seiner Schwester, die missbraucht worden ist, das Gefühl gehabt, ich muss die rechtfertigen. Und hat mit einem Meuchelmord den anderen umbringen. Der David hat auch da wieder ein bisschen ausgerüft. Der andere ist ins Ausland und nach ein paar Jahren wieder zurückgekommen und hat sich nachher auf den Thron setzen. Was wollen wir mit dem sagen? Der David hat verbal vielleicht noch gewisse Korrektur manchmal gemacht, manchmal auch gar nichts, aber mit Zucht hat er gar nicht etwas gemacht. Er selber ist, wenn ich ihn beurteile, noch relativ streng aufgewachsen. Als achte Sohn als Jüngste, er war bei den Schafen und so weiter, hat manches entbehrt und manches gelehrt, auch von den älteren Brüdern. Und darum ist es wichtig für mich, dass man Zucht, wie sie die Bibel lehrt, Sprüche 13, Sprüche 23, Sprüche 29 oder Hebräer 12, 3 bis 11, wo ganz klar sagt, dass Gott selber jeden Sohn, den er annimmt, züchtigt. Und sonst sei er ein Bastard. Dass wir das einfach auch mitnehmen und auch unsere Kinder oder die Enkelkinder nachher wieder ermutigen, bei diesen biblischen Prinzipien zu bleiben. Dass wir von frühester Jugend an, von den Kindern weg, einfach von ihnen den Gehorsam erwartet, ihnen den vorlebt und sonst aber halt einmal ein Rütli, wie es die Bibel sagt, braucht. Denn nur mit Wort wird es nicht gehen. Wenn die Bibel uns sagt, wir brauchen die Rute, im Neuen und im Alten Testament, dann müssen wir nicht den Eindruck haben, wir sind die Schleuer wieder Gott und wir können es besser wieder er. Wenn er es uns empfiehlt und sagt, wir brauchen sie, dann werden wir sie müssen brauchen. Und da möge es Gott schon Weisheit und Gnade schenken. In Zucht und Ermahnung. Zucht ist, wenn es schief gelaufen ist. Wenn man muss korrigierend eingreifen, wenn man Sachen muss ändern. Und Ermahnung kann voraus sein oder begleitend, einfach, dass sie die richtige Richtung geht. Das kann man verbal machen. Jetzt, was da drin für mich persönlich immer drin gehört hat, ist schon das Gebet. Denn ich denke, es tut uns selber als Väter oder auch mir ein Zweh da, wenn ich einem Sohn noch müssen, ein paar schmieren, einfach wenn es zu der Zucht gekommen ist, so ist das für mich nicht einfach gewesen. Und gleich ist man nicht drum herumgekommen. Aber da habe ich immer wieder gebetet. Herr, hilf mir, dass ich es nicht emotionell mache, aus einem Zorn heraus, sondern irgendwie auch aus deiner Liebe, aus deiner Barmherzigkeit heraus, aber gleich auch aus einem Auftrag heraus, den wir von Gott haben, dass wir den so sehen. Beide Mal steht immer wieder in dem Herrn. Also, dass wir uns einfach bewusst sind, wir wollen es in Gott machen, für ihn und zu ihm her, in seinem Auftrag. Und ich denke, dann ist die Liebe, das Mass oder der Maßstab ist dort auch gegeben. Er hat da wieder noch einen Punkt oder zwei, den ich erwähnen möchte. Autorität, Disziplin und Liebe. Und dann tut er vier Gruppen Eltern darstellen und sagt, die nachlässigen Eltern zeigen wenig Liebe und geben wenig Disziplin. Die nachgiebigen Eltern geben viel Liebe, aber wenig Disziplin. Die autoritären Eltern geben wenig Liebe, aber viel Disziplin. Und die autoritativen Eltern geben viel Liebe und viel Disziplin. Und dann bei der Auswertung sagt er, es sei ganz klar gewesen, wenn man nachher die Früchte anschaue, seien die autoritativen Eltern mit viel Liebe und viel Disziplin, die hätten eigentlich am segensreichsten können wirken und die Aufgabe wahrnehmen. Und da möge es Gott schon helfen bei dieser schönen, aber herausfordernden und schwierigen Aufgabe in dieser gottlosen Zeit, wo wir heute drin sind. Wenn wir jetzt zum nächsten Bereich kommen, das Verhältnis von den Sklaven zu den Herren oder von den Angestellten zu den Arbeitgebern, so ist das der dritte Bereich, den er anschneidet. Also zuerst Glaubensgemeinschaft, nachher eine Familiengemeinschaft und jetzt kommt die Arbeitsgemeinschaft, die er uns hier einführen. Und jetzt ist es für mich wieder interessant, er fängt mit den Sklaven an. Jetzt in unseren Breitengrad können wir nicht gerade sagen, dass es noch Sklaven gibt. Und sonst ist Sklaven etwa im Sexgewerbe oder in diesen Bereich, wo ich muss sagen, ist es eh äußerst verwerflich, äußerst tragisch, was dort läuft. Aber da hat es noch Sklaven gegeben zur Zeit von Paulus und ein Sklave hat null Recht gehabt. Der hat nicht einmal über sein Leib können verfügen. Der war wie ein Werkzeug oder wie ein Gegenstand. Der ist gekauft worden und dann ist über ihn verfügt worden in jedem Bereich. Also ein Sklave war völlig rechtlos gewesen. Und jetzt spricht er zuerst die an und sagt, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens. Wenn ich diese Worte lese, muss ich sagen, da kann ich noch viel Land einnehmen. Wie schnell sagt man heute, wenn es einem nicht passt am Arbeitsplatz oder wenn der Vorgesetzte ein bisschen schwierig ist, das brauche ich jetzt echt nicht. Also das lohne ich mir nicht bieten. Ich gehe das Haus weiter, also, nein. Und dass es eine Schule ist oder so etwas, das ist manchmal heute nicht das Thema mehr. Ich weiss noch, ich habe nach dem Kuhn Ricken, wo ich 2 Jahre war, habe ich einen Krankenbesuch gemacht. Und dann ist dort ein Arbeitgeber, das ist von einem Firmenbesitzer, die Frau gsi, die im Spital war, und ich habe die besucht. Und dann ist der Mann auch gerade reingekommen. Und dann sagt er, ich suche einen Arbeiter. Kommst nicht zu mir. Und dann haben wir dort am Krankenbett von seiner Frau, haben wir ein bisschen über die Stelle verhandelt, wir zwei. Und dann bin ich da bei ihnen mit dem Puder einschauen. Und dann hat er mir manches versprochen. Also er hat mir versprochen, was ich alles machen kann und was ich alles überkomme und so weiter, wenn ich zu ihm komme. Und dann habe ich gekündigt und bin zu ihm gegangen und von seinen Versprechen hat er eigentlich nichts eingelöst. Aber gar nichts. Er war ein Christ und ich habe dort etwa mal leer geschluckt. Und dann habe ich mal mein Herz irgendeinem Bruder ausgeschüttet und habe das Gefühl gehabt, er hat ein bisschen Verständnis, der kann da mitfühlen. Und dann gibt er mir wirklich einen biblischen Rat. Er sagt, Markus, schau es als eine Schule an. Ich habe das Gefühl, das ist eine Schule, die du jetzt brauchst. Sag ich danke. Gott hat mir geholfen, ich bin geblieben und dann hat der Sohn die Bude übernommen. Der Sohn hat von unserer Abmachung nichts gekannt. Der war vorher weg und dann zurückgekommen in die Firma und hat die übernommen. Der Sohn hat mir mehr gegeben in jedem Punkt, weil er das mir der Vater versprochen hat, ohne dass er etwas gewusst hat davon. Haben wir einfach treu Gottes wieder gesehen. Weil wenn wir treu sind, ist er auch treu. Dann kann er uns das ersetzen auf x welche Weise, x Arten. Aber manchmal wünscht er einfach oder erwartet er von uns, dass wir ausharren. Dass wir das so machen, wie es da steht, im Bewusstsein, dass wir eh immer viel mehr sind wie der Sklaven. Also wir haben in unserem Leben noch einen Spielraum, wo wir selber entscheiden, auch wenn es am Arbeitsplatz vielleicht nicht mehr ganz gut läuft oder gelaufen ist. Jetzt sagt er da mit Furcht und Zittern, das ist uns klar, dass wir uns einfach bewusst sind, der Sklave hat eigentlich sein Leben sogar immer müssen fürchten. Wenn er da noch etwas gemacht hat, ist sein Leben verwirkt gewesen. Das müssen wir heute nicht, das ist nicht das Problem. Und dann sagt er aber der wichtige Gedanke, in Einfalt eures Herzens, nicht mit Augendienerei. Das heisst nicht, dass ich dann arbeite, wenn es der andere sieht, wenn er gerade oben ist und sobald er den Rücken kehrt, mache ich es auch wieder bequem und gemütlich. Ich weiss noch, in dieser Firma, wo ich Produktionsleitung gemacht habe, haben sie mir gesagt, Markus, du müsstest eigentlich dein Büro mitten in die Werkstatt einsetzen und ringsum Glasfenster. Du wirst nur mit dem handeln, den Wirkungsgrad, die Leistung um 30% aussetzen in dieser Firma. Weil viel, sobald du wieder weg bist, machen sie dich wieder bequem. Jetzt, ich denke, in jeder Bude gibt es so faule Eier, die einfach schwierig sind. Aber da tut er uns ermutigen, als Gläubige Vorbilder zu sein. Dass wir nicht mit Augen dienen, also sobald einer zuschaut, der Verantwortung hat oder der Macht hat, setzen wir ihn ein und sobald er weg ist, sagen wir, komm, vergiss es. Machen wir, was wir wollen. Oder sogar mit Schmeicheln. Jetzt weiss ich nicht, ob ich diesen Ausdruck brauchen darf. Wir haben früher noch den Ausdruck gebraucht von einer braunen Zunge. Und das ist nicht etwas Schönes, wenn man beim anderen versucht, irgendwo einzuschleifen und sich so beliebt zu machen. Aber, und jetzt komme ich zu einem anderen Gedanken. Der hier beschrieben ist, der Sklave, der war ja nicht allein gewesen. Das hat Dutzende von Sklaven gehabt, die bei dem anderen unterstellt waren. Und wenn er christlich war, gläubig und die anderen nicht, hat er ein Umfeld gehabt. Das war äußerst beschwerlich gewesen. Weil die anderen genau das gemacht haben. Die haben es mit Augendienerei gemacht, die haben es mit einer braunen Zunge gemacht. Und wenn der Chef nicht rum war, hat er keinen etwas gemacht. Und er war allein gewesen, der den Karren gezogen hat. Und gleich sagt Gott, mach es so. Und dann sagt er aber noch das Schöne, als Menschen, nicht mit Augendienerei, als menschengefällig, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Im Bewusstsein, wir sind auch Angestellte vom Herr. Wir sind ihm untergeben und wir wollen den Willen Gottes für ihn tun. Er sieht's. Und er wird's ganz einmal anders beurteilen. Auf dieser Erde können wir immer wieder falsch beurteilt werden. Und je mehr wir in die Endzeit kommen und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird auch das passieren. Dass immer mehr alles nur noch so läuft. Einfach irgendwo verdreht, schief, schlecht, mies, gemein. Aber wir wollen unsere Position ausfüllen und wir wollen es einfach für den Herrn tun. Und vor ihm stehen und wissen, er wird das einmal anders, er wird das einmal richtig beurteilen. Nicht mit Augendienerei, sondern als Sklaven Christi, indem ich den Willen Gottes von Herzen tut. Wissen wir den Willen Gottes immer? Vielleicht nicht. Aber da ist er uns geschrieben, was Verhalten ist gegenüber den Vorgesetzten, das wissen wir. Aber vielleicht sind wir im Überlegen, soll ich wechseln, soll ich nicht wechseln, soll ich bleiben, soll ich nicht bleiben und so weiter. Das gibt manchmal ein Dilemma. Und da dürfen wir gut jemanden beiziehen, wo wir sagen, hilf mir beten. Wir wollen zusammen beten, dass ich den weiteren Weg klar sehe. Dass Gott entweder klar Türen auftut oder klare Türen zutut, dass wir einfach sein Handeln erkennen können. Das ist nicht verboten. Und das wollen wir immer wieder machen. Und mit dem Gebet können wir manches bewegen. Und Gott hat da auch in unserem Leben immer wieder Türen aufgetan oder falsche Türen zugetan. Er sagt nachher und fährt weiter im Vers 8, ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, sei er Sklave oder Freier. Also Gott wird uns einmal belohnen. Und ich denke es nicht nur, es ist so, seine Lohnliste wird völlig anders aussehen. Da unten hat es Leute auf der Lohnliste, die haben hohe Löhne, die würden gar nie einen Lohn verdienen, gar nichts. Und andere, die sind das Leben lang am Krampfen da und sind irgendwo untergeordnet in der Lohnliste. Oben wird es einmal sein, dass die himmlischen Lohnlisten vielleicht Personen drauf sind, die da unten völlig unbekannt waren. Und oben sind sie auf der obersten Lohnliste, auf der obersten Lohnstufe. Und andere, die da unten vielleicht grosse Löhne bezogen haben, aber nie etwas für Gott gemacht haben oder nicht auf der richtigen Schiene, dort wird es umkehren. Und er will uns mit dem, will er uns den Blick einfach wegnehmen vom Irdischen, vom Zeitlichen ins Ewige rein und sagen, bleibt nicht bei dem stehen. Schaut gerade ein bisschen weiter, schaut ein bisschen höher rauf und dann sieht es anders aus. Es sei Sklave oder Freier. Bei Gott ist es eh kein Unterschied mehr. Er macht keine ansehende Person. Und jetzt ist interessant, jetzt kommt er auch jetzt da wieder zu den Herren. Jetzt hat er zuerst über das Sklavenparfait, immer für die Untergebenen der Mengenvers und für die Vorgesetzten in der Regel eine. Das macht er kürzer, aber nicht weniger inhaltsreich. Er sagt da, und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen. Was heisst das, tut dasselbe ihnen gegenüber? Das Bewusstsein, dass auch der Herr vor Gott steht. Also auch der Firmenbesitzer oder der Vorgesetzte, er hat den Herr über sich und wird ihm, man muss ein bisschen Rechenschaft ablegen, wie es der Sklave jetzt auch bei ihm gemacht hat. Also dann ist einfach nachher das Ganze gekehrt. Auch der Vorgesetzte ist nachher der Untergebene von der Stufe höher. Und das wollte er da mit einem Sätzchen zeigen und sagen, die Rollen sind nachher getauscht oder die sind gekehrt. Und darum sagt er nachher, lass das drohen. Was bewirkt das Drohen? Das ist uns allen klar. Ich denke, wir haben das alle schon erlebt. Sobald es irgendwo Kräfte gibt, gibt es Gegenkräfte, Aktion, gibt Reaktion und so weiter, dann passiert das da. Bei unserem ältesten Sohn, der hyperaktiv ist, war es mit Drohen ganz schlecht gewesen. Also mit Drohen hat man ihn nicht unbedingt müssen führen. Da hat man mehr mit Belohnung oder auf andere Arten müssen ihn führen, weil sobald man gedroht hat oder Gewalt angewendet, hat es Gegendruck gegeben. Er ist noch lange in der Schule, der hat von 12 Jahren weg hat er keine Tränen mehr vergossen. Ich weiss nicht, um sieben Alter herum einmal, habe ihn einmal noch gestraft. Da sagt er zu mir, Papi, kannst du mich zu Tod schlagen, ich werde keine Tränen vergiessen. Stellt euch so eine Aussage vor. Und man ist da als Vater und irgendwie, da ist man schon in einer speziellen Situation. Und da kann man eigentlich nur noch beten. Sagen, Herr Jesus, jetzt musst du mir helfen, du musst mir Gnade geben im Ganzen, aber du musst auch dem Sohn, dem Kind begegnen. Und er hat es gemacht. Er hat geholfen und hat eingegriffen. Und so haben wir in unserer Aufgabe, in der Funktion, wo wir sind, im Dienst, wo wir stehen, ob als Eltern, als Grosseltern oder auch sonst in der Gemeinde, wir haben immer die Möglichkeit, dass wir die beste Beziehung können beanspruchen können mit dem Herr Jesus und seine Hilfe für uns bitten, dass er eingreifen tut. Dass er Sachen ändert, die vielleicht nicht rundlaufen, die nicht gut sind oder wo drohend passiert ist, dass das korrigiert werden und so weiter. Wie viele Fehler habe ich gemacht beim Erziehen und wie schön ist es, wenn man sich nachher entschuldigen kann und das Kind tut nie etwas nachträgt. Ich habe das nie so erlebt. Das hat uns nie etwas nachträgt. Aber wir müssen Grösse und den Mut haben, zum Kind zu sagen, es tut mir leid, ich habe da falsch gehandelt. Und wenn wir das nicht können, machen wir einen Fehler. Das gehört dazu, das gehört rein und das will er da auch. Also keine Drohung, nichts. Und dort, was aber passiert ist, dürfen wir uns entschuldigen, dürfen wir uns darunter stellen. Und dann schliesst er mit dem und sagt, dass wir wissen, dass es bei Gott kein Ansehen der Person sei. Jetzt will ich nochmal mit einem biblischen Beispiel abschliessen, das wir haben. Und das ist für mich ganz ein schönes von Vorgesetzten und Untergebenen. An was denke ich jetzt? Ein Musterbeispiel. Das Buch Ruth. Wo die Ruth im zweiten Kapitel zum Boas gekommen ist auf seine Felder, das war ein schwerreicher Jude gsi mit vielen Angestellten, vielen Untergebenen und sie kommt als Moabitin. Im 5. Mose sind Moabiter unter einem Fluch gsi und jetzt kommt sie als Heidin von dem Volk, das eigentlich unter einem Fluch ist, kommt sie auf sein Feld. Und da kommt der Boas her und sagt, der Herr mit euch, ist sein Gruß an seine Untergebenen, an seine Sklaven und sie segnet, der Herr segne dich. Schon der Gruß von den Angestellten zum Besitzer ist für mich eindrücklich. Also da ist bei beiden Partien ist Gott drin. Er sagt, der Herr segne euch, der Herr mit euch und sie sagen, der Herr segne dich. Wunderbar. Und dann gibt er ihnen die Anweisung über ihr Verhalten gegenüber der Ruth, der Moabitin. Und er lädt sie ein, dass sie ihr Brot in seinem Essig dunken und so weiter. Also er hat mit ihr eine gewisse darf ich so sagen, Tischgemeinschaft. Er tut sie voll Gott integrieren, er nimmt sie mit ein. Ist für mich eindrücklich. Der hat jetzt nicht einen Kasten gemacht und gesagt, die Frau, die muss jetzt zuerst sich beweisen und da haben wir jetzt zuerst ein paar Jahre schauen, wie das rauskommt. Sondern er hat gesagt, ich habe von dir gehört, was ich gehört habe, ist positiv gewesen, du bist bei uns willkommen. Sehr schön, sehr eindrücklich. Und Gott möge uns das auch immer wieder so zeigen, dass wir einfach als Geschwister einander begegnen, als Geschwister einander helfen, Mut machen und aufs Ziel hinweisen. Mit dem Gebet, mit dem Bibellesen. Es ist beides wichtig, beides nötig, dass wir die Jungen ermutigen, die Kinder ermutigen und sie lernen, da drin zu schauen und die Fragen daraus zu beantworten. Ich habe einmal wieder einen Besuch gemacht im Silo an, bei einer Person, die mich eigentlich nicht gewünscht hat, und dann habe ich aber gleich eine Weile zugelassen, und dann hat sie mir manche Fragen gesagt, die ihr niemand beantworten kann. Und sie hat mir am Anfang gesagt, von der Bibel will sie nichts. Und dann, wo sie gestoppt hat, habe ich ihr gesagt, es sei schade. Eigentlich könnte ich manche von ihrer Frage könnte ich beantworten, weil die sich da drin beantwortet. Aber wenn sie die nicht will, muss ich die Fragen offen lassen. Und da sagt sie, nein, dann muss ich die Fragen auflassen, ich will das nicht. Wir sind so auseinander. Tragisch. Aber unseren Kindern, wenn wir die Fragen beantworten, die Lebensfragen, die da drin beantwortet sind, die wollen wir ihnen zeigen. Dass sie die auch wieder beantworten können, ihren Kindern. Gott hat kein Enkelkind. Es geht nie eine Generation weiter. Es muss immer direkt gehen von einem zum anderen. Also wir wollen den Glauben unseren Kind weitergeben und sie werden ihren Kind weitergeben. Und das ist da aufgezeigt, auch in dem Abschnitt drin. Diese Verantwortung haben wir und die wollen wir wahrnehmen als Väter, als Mütter oder auch als Grosseltern, wie wir jetzt sind.